Ja, Geschwister, Ostern, Auferstehungstag des Herrn, ist für mich der wichtigste Tag mit, den es überhaupt gibt. Denn eins wissen wir, Jesus hätte 100-mal am Kreuz sterben können, wenn er nicht auferstanden wäre. Wäre alles umsonst. Im 1. Korinther 15 steht das, der ganze Glaube, unser ganzer Glaube ist sinnlos, völlig sinnlos, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Und deswegen ist es nicht irgendein Nebenthema, sondern es ist das Hauptthema. Und heute ist das Thema Erkenntnisse zur Auferstehung Jesu Christi im 2. Korintherbrief. Ich habe euch ja gesagt, so Gott will und ich lebe, werde ich jedes Mal ein Buch im Neuen Testament durcharbeiten, wo etwas steht über die Auferstehung. Wir sind mittlerweile im 2. Korintherbrief. Und das Erste, was dort im 2. Korintherbrief erwähnt wird, ist, Gott weckt Tote auf. Im 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 9 steht, unser Tod schien unausweichlich, aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Das ist das, was damals schon die Apostel erlebt haben, auch der Apostel Paulus und die Jünger, dass sie wussten, Gott weckt Tote auf. Deswegen waren sie auch bereit, alles auf eine Karte zu setzen, selbst den Tod in Kauf zu nehmen, weil sie wussten, der Tod ist nicht das Letzte in unserem Leben, sondern für einen Christen ist der Tod der Anfang der Herrlichkeit. Und das muss man wissen. Wenn ich mich in diesem Leben allein auf dieses kleine, oft erbärmliche Leben festhalte, wenn ich glaube, diese 70, 80, 90 oder 100 Jahre, 110 kannst du werden, du kannst 180 werden. Irgendwann ist aus die Maus. Und dann beginnt die Ewigkeit. Und wenn das alles ist, woran du glaubst, dass du diese kurze Zeit hier bist und dann ist alles vorbei, dann bist du der erbärmlichste Mensch auf Gottes Erdboden. Und deswegen raffen die Menschen und versuchen alles mitzunehmen, jede Sekunde auszuloten. Weil sie meinen, dann ist alles aus. Und deswegen muss ich alles mitnehmen aus diesem kurzen Leben. Und das muss ein Christ nicht. Ich habe Christen gekannt, die schon sehr jung gestorben sind. Aber sie sind gestorben mit dem Bewusstsein, ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe nach Hause, ich gehe zu meinem Herrn. Und ich habe die Ewigkeit vor mir. Gott weckt Tote auf. Das Zweite. Der zukünftige Tag unseres Herrn Jesus. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 14 steht, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn Jesus. Der Tag des Herrn Jesus. Wir werden einmal vor ihm stehen. Und zwar jeder Mensch, der größte Atheist, Leute, die den Satan anbeten, völlig egal wer, alle werden eines Tages vor Jesus Christus stehen. Der Unterschied wird nur sein, bei den meisten Menschen wird Jesus der Richter sein, weil sie sich nicht bekehrt haben. Und da greift das Wort in Hebräer, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wehe dir, lieber Mensch, wenn du eines Tages unversöhnt ohne den Rechtsanwalt Jesus Christus vor Gott stehst. Du hast keine Chance, du wirst in die ewige Nacht gehen, in die Hölle. Und da wird es kein Herauskommen mehr geben. Aber wohl dem Menschen, der weiß, wenn ich einmal vor Jesus stehe, kann ich bestehen. Warum? Weil ich ihn angenommen habe in mein Leben, weil ich ihm mein Leben übergeben habe, weil meine ganze Schuldfrage gelöst ist, weil ich mich gereinigt habe in seinem teuren Blut. Und weil ich darauf baue, auf drei Worte, die er am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht, Telestai, alles bezahlt. Diese drei Worte sind die Eintrittskarte für den Himmel. Im Himmel wird niemand sein, nicht ein einziger, der auf seine Leistung irgendwas sich einbilden kann. Sondern im Himmel kommen nur die an, die alles von Jesus erwartet haben. Der zukünftige Tag unseres Herrn Jesus, wir werden ihm begegnen. Was für ein Gefühl löst das in dir aus, wenn du weißt, ich begegne eines Tages den Herrn Jesus? Hast du Panik? Spürst du ganz tief im Herzen, oh, lieber nicht. Vielleicht hast du dich auch mal bekehrt, in jungen Jahren oder vor kurzem, und es ist alles weg. Vielleicht hast du dich mal in eine Notsituation zum Herrn Jesus gewandelt, gesagt, Herr, hilf mir, komm in mein Leben. Und dann hast du dein eigenes Ding gemacht und Jesus ist schon lange nicht mehr da. Deine Bibel ist eingestaubt. In der Gemeinschaft der Gläubigen, da kommst du ein oder zweimal im Jahr. Deine Werte im Leben sind alle irdisch fixiert. Und eines Tages läuft deine Uhr ab. Und kannst du dann fröhlich vor dem Herrn stehen und sagen, Herr, ich habe alles, was du mir auferlegt hast, versucht, mit deiner Hilfe zu tun. Möchtest du mit leeren Händen vor Jesus stehen? Möchtest du ihn so beleidigen, dass er die Gaben, die er in dir gelegt hat, dass du sie verschlammt hast? Kein bekehrter Mensch ist ohne Gabe. Und die Gabe hat er dir nicht gegeben, damit du dich da drin sonst oder dass du das versteckst, sondern dass du diese Gabe einbringst für ihn. Jesus möchte durch dein Leben Menschen erreichen, die er sonst mit niemandem erreichen kann. Lieber Zuhörer, lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, das musst du wissen. Es gibt Menschen, die kannst nur du erreichen. Die kann der größte Evangelist auf Gottes Erdboden nicht erreichen, aber die kannst du erreichen. Und deswegen hatten Minderwertigkeitsgefühle überhaupt keinen Raum für einen Christen. Du bist berufen, den König zu vertreten. Bruder, Schwester, merk dir diesen Satz. Du bist berufen, um den König zu verkünden und ihn zu vertreten. Es ist der Herr Jesus, der dich an den Platz gestellt hat, wo du bist. In deiner Nachbarschaft, in deiner Schule, im Berufsleben, in deiner Selbstständigkeit, wo auch immer du bist. Er hat dich dorthin gestellt, weil er Menschen begegnen will, durch dich. Das Dritte. Das Unterpfand, eine sogenannte Anzahlung, zeigt, es kommt noch etwas. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 22 steht, so drückte er uns sein Siegel auf. Wir sind sein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes, des guten Heiligen Geistes, ist unseren Herzen, ist Gottes sicheres Pfand für das, was er uns noch einmal schenken wird, dieses Erbe. Und Gott hat sozusagen einen Vertrag gemacht, wenn du dich von Herzen bekehrt hast, wenn du deine ganze Schuld und dein ganzes Leben in den Jesus übergeben hast und das vom Herzen getan hast, dann bist du wiedergeboren. Dann ist der Heilige Geist in dein Leben, du bist versiegelt. Und diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist Gottes Anzahlungsvertrag, wenn ich das so sagen darf. Gott hat damit sich verpflichtet, dass du eines Tages das ganze Erbe mitgenießen darfst. Die Sicherheit deines Erbes, dass du einmal oben teilhaben darfst an dem, was Jesus dir erworben hat, ist der gute Heilige Geist in dir. Das ist sozusagen Gottes Pfand. Es ist die Anzahlung. Damit sagt Gott, ich gebe dir das erstmal hier und eines Tages, das verspreche ich dir durch den Heiligen Geist, kriegst du alles. Das musst du wissen. Und deswegen ist einer der schlimmsten Irrlehren, die es gibt, dass ein wirklich wiedergeborenes Kind Gottes verloren gehen kann. Das würde nämlich bedeuten, dass Gott wortbrüchig wird. Er müsste seinen Vertrag müsste er kündigen. Das macht Gott nie. Diese Gedanken kommen direkt aus der Hölle. Es gibt nur einen, der ständig zweifelt, was Gott sagt, und das ist der Teufel. Lass dich nie etwas einreden. Wenn du wirklich von Herzen bekehrt bist, wenn der Heilige Geist in dein Leben ist, wenn du versiegelt bist, dann hat Gott diesen Anzahlungsvertrag gemacht. Und er wird das einhalten. Nichts ist sicherer, als dass Gottes Wort eintrifft. Noch etwas. Es wird Gerettete und Verlorene geben. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 15 steht, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Eines Tages wird es nur zwei Orte geben. Und es gibt vor den Orten ein großes Schild, die Eingangstür im Himmel, da steht ein ganz großes Schild, nur für Freiwillige. Und vor der großen Tür der Hölle gibt es auch ein großes Schild, das ist genau das Gleiche, nur für Freiwillige. Wie kommst du in den Himmel? Du musst Wegkommen von deinen eigenen Wegen. Du musst erkennen, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Ich brauche Vergebung meiner Schuld und Sünde. Dann kommst du zu Jesus. Jesus hat für dich alles bezahlt. Du nimmst das Glauben in Anspruch. Du sagst, Herr Jesus, vergib mir meine ganze Schuld und Sünde. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Übernimm du das Steuerrad meines Lebens. Von jetzt an bist du mein Chef. Und ich möchte dir folgen. Ich kann dir nichts versprechen, außer dass ich dir viel Probleme machen werde, weil ich ein Sturkopf bin, weil ich stolz bin und egoistisch bin und eigentlich gar nicht das tun will, was du willst. Aber wenn du mein verrücktes Herz bändigen kannst, dann gebe ich dir das. Nimm es in deinen Händen. Der Einzige, der mich verändern kann, bist du. Das ist Bekehrung. Und wenn du das getan hast, dann wird eines Tages diese Tür, Jesus sagt, ich bin die Tür, dann wird sie dir geöffnet. Bist du nicht auch neugierig, was dahinter hinter der Tür passiert? Wir haben viele Menschen in den letzten Jahren verloren. Und ich bin darüber sicherlich auch heute noch sehr traurig. Und einige fehlen auch hier. Und ich habe in den letzten Tagen auch manche Tränen geweint. Aber dann habe ich auch wieder Freudentränen geweint. Wisst ihr warum? Weil ich wusste, die sind schon hinter der Tür. Die sind schon da. Die sehen Dinge, die sich nie erträumt hätten. Wir möchten diese Menschen gerne zurückholen, aber diese Menschen möchten nicht eine Sekunde diesen Ort verlassen. Anders sieht es hier aus. Menschen, die ewig verloren gehen. Wie geht man ewig verloren? Ganz einfach. Du musst nur so bleiben, wie du bist. Wie geht ein Mensch verloren? Er muss so bleiben, wie er ist. Wir sind alle von Anfang an auf diesem Weg. Und wenn wir uns nicht verändern lassen, gehen wir mit großen Schritten Richtung Hölle. Und da gibt es nie mehr ein Entkommen. Die sogenannte Allversöhnung ist eine der teuflischen Lehren, die es gibt. Weder der Teufel noch ein Dämon, noch irgendjemand wird sich dort jemals ändern. Der Zustand wird ewig sein. Alles andere ist Lüge, Falschlehre, Irrlehre. Kommt direkt aus der Hölle. Wer dort ist, wird nie mehr zurückkommen. Ich gönne niemanden diesen Ort. Und deswegen sollten wir als Christen Menschen genau diese beiden Wege zeigen. Mehr ist es nicht. Es geht um diese beiden Türen. Es geht um diese Tür, die Jesus heißt, wo du durch musst, wo du zur Bekehrung musst. Und es geht zu dieser Tür der Selbstgerechtigkeit. Bleib so, wie du bist, und dann bist du auf dem direkten Weg in die Hölle. Und das müssen wir den Menschen sagen. Ob sie uns danach beleidigen oder blöd angucken, ist uns egal. Sag es den Menschen. Sag es deinen Nachbarn, deinen Cousin, deine Cousine, deinen Arbeitskollegen, deinen Schulfreund. Sag ihnen das. Wenn du dich nicht bekehrst, du gehst direkt in die Hölle. Sag ihnen das. Wie schlimm muss das sein, wenn dein Nachbar, mit dem du oft über Gott sogar gesprochen hast und über die Ewigkeit, und du hast sie nie gesagt, ohne Bekehrung, ohne Jesus gehst du verloren, und plötzlich hörst du morgens früh, der Fritz ist gestorben, gestern Abend. Und der Fritz steht einmal vor Gott. Und plötzlich merkt er, ich habe mich nicht bekehrt. Und stell dir vor, dann fällt dein Name. Ja, aber der Marco oder der Christian oder der Philipp, der hat das mir doch nie gesagt. Warum hat dieser Kerl mir das nicht gesagt? Ich sage dir eins, lieber sollen die Leute uns auslachen oder beleidigen oder für dumm erklären, aber wir sind frei in unserem Gewissen, dass wir sagen, ich habe es dir gesagt. Das Fünfte. Es gibt eine bleibende Herrlichkeit. Im 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 11. Denn wenn schon das vergängliche Herrlichkeit besitzt, so muss das Bleibende in einer noch viel größeren Herrlichkeit dastehen. Dein Königreich ist ein ewiges Reich. Deine Herrschaft besteht jetzt und in allen zukünftigen Generationen. Das Ewige ist unsichtbar. Und deswegen ist es so schwierig für uns, mit der Ewigkeit zu planen, weil wir in einer sichtbaren Welt leben, die aber nicht alles ist. Die vergeht einmal. Und das ist scheinbar schizophren. Wir wissen, dass das Entscheidende in der Ewigkeit startet, in der unsichtbaren Welt, aber wir leben in einer sichtbaren Welt. Und für viele Menschen sind wir die Beklopptesten, die es gibt. Und menschlich gesehen haben sie recht. Wir sind unterwegs mit Jesus. Heutzutage ist es so, wer lügt, kommt voran. Wer die Wahrheit sagt, ist der Dumme. Und das merken wir manchmal. Und manchmal kann man sich doch richtig ärgern, oder? Dass ich gesagt habe, guck, jetzt sage ich die Wahrheit und jetzt muss ich wieder bezahlen dies und jenes und kriege hier noch Probleme und da. Hätte ich eine Lüge gemacht, wäre alles Paletti. Kennt ihr das? Man ist hier auf Erden oft der Dumme. Aber eines Tages wird abgerechnet. Da wird nämlich jeder Mensch vor Gott stehen. Und da werden auch die abrechnen müssen, die gelogen haben, ständig. Und da gibt es keine Buße mehr. Buße kannst du nur so lange machen, bis du hier noch auf Erden bist. Wenn dein letzter Atemzug vorbei ist, ist vorbei. Eine bleibende Herrlichkeit durch Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sehnst du dich nicht auch nach bleibenden Werten? Dann musst du ganz viel mit Jesus verbringen, mit ihm Dinge unternehmen. Alles das, was er durch dich tut, alles, was geistlich ist, zum Beispiel wirst du in der Ewigkeit wiederfinden, wenn du mit jemandem Zeit verbringst, mit ihm die Bibel liest, ihn hilfst, ihn Jesus groß machen. In der Ewigkeit wirst du aber nicht wiederfinden, wie du Leute abziehst oder Menschen beleidigst. Das hat keine Frucht. Dein Geld, was du hast, übrigens, wir machen hier nachher eine Spende, ja? Dieses Portemonnaie, das wird eines Tages auch vor Jesus offenbar. Jeder Helle im Penny, das ist nicht dein Geld, das ist anvertrautes Gut. Sicherlich musst du arbeiten und tust das richtig, aber was machst du mit dem Geld? Gibst du gerne? Das Geld, was du wiederfindest, ist das, was du für Missionare gibst. Du siehst, dass ein Bruder in Not ist, du hilfst ihn, du kaufst Bibeln, du unterstützt das Reich Gottes. Vielleicht kannst du nicht nach Hawaii und dort missionieren, aber du kannst einen Missionar in Hawaii unterstützen. So wie wir machen. Wir sind jetzt nicht in Äthiopien, aber wir können unseren Getu unterstützen. Nicht nur finanziell, auch im Gebet. Das ist Investition in der Herrlichkeit. Und das sollten wir tun, weil das bleibt. Das Nächste. Wir werden wie Jesus vom Tode auferweckt werden und vor Gott stehen. Im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 14 steht, wir wissen, Gott, der den Herrn Jesus vom Tod auferweckt hat, wird uns genau wie ihn auferwecken. Dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen. Das ist etwas Herrliches, oder? Das ist auferstanden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dieser Spruch ist die Überschrift auf unsere Kapelle von unserem Friedhof Diepsteich. Und da waren wir in den letzten Jahren sehr oft. Und jedes Mal, wenn ich reingehe, gucke ich nach oben. Und dann gucke ich auf den Sarg und gucke nach oben und sage, Herr, danke für die Hoffnung, dass ich weiß, dass unser geliebter Mensch da nicht mehr, der ist schon längst oben, das ist nur noch die Hülle. Wenn gläubige Menschen sterben, dann müssen wir auf eine Beerdigung eigentlich immer so gehen. Versteht ihr, was ich meine? Nach oben gucken. Hast du diese Zuversicht? Ich gönne sie dir so von Herzen. Ich gönne dir so von Herzen, dass du diese Hoffnung hast, Gott wird eines Tages auferwecken. Diese Leiber werden verwandelt. Gott wird etwas Großartiges machen. Wem haben wir das zu verdanken? Jesus. Wir feiern heute Ostern. Er ist auferstanden. Endlich hat jemand den Tod besiegt. Dieser fürchterliche Feind. Ich hasse den Tod wie die Pest. Ich hasse, und ich bin davon überzeugt, Gott hasst auch den Tod, weil Gott das Leben ist. Das hat Gott nicht gewollt, dass der Mensch stirbt. Das war die Sünde und der Teufel. Wisst ihr, wie schön das einmal sein wird, wenn wir nie mehr Abschied nehmen müssen? Darauf freue ich mich riesig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Auch wenn ich weiß, dass geliebte Menschen zum Herrn gehen, das ist blöde, oder? Für uns ist das blöde. Für die ist es gut, aber für uns nicht. Wir leiden. Wir haben Trauer, wir haben Schmerz, wir sind wütend. Niemand kann diese Lücke lösen. Wir sind allein und einsam und können mit diesen Menschen nicht mehr reden. Und wir könnten manchmal die ganze Bude zusammenhauen bei uns. Manchmal könnte man ausflippen. Wir sind elendig, die Zurückbleibenden. Und eines Tages wird es das nicht mehr geben. Es wird uns nie mehr jemand auseinanderreißen. Ist das nicht schön? Und das Schönste ist, dass die uns vorangegangen sind, die sind dabei. Ich möchte euch ein Zeugnis sagen. Ein gläubiger Mann hat sein Kind zu Grabe tragen müssen. Das Kind ist jung gewesen. Und auf der Beerdigung sind viele Tränen geflossen. Und 2 Monate später gab es ein seelsorgerliches Gespräch. Und dann hat dieser Mann gesagt, weißt du, dieser Vater von dem Kind zu dem Seelsorger, ich hatte noch so viel vor mit meinem Kind. Und der Seelsorger guckt auf den Boden, die Tränen laufen. Und er sagte, ich möchte dir etwas sagen. Es ist jetzt ein harter Weg. Du musst das Liebste geben. Aber ich darf eins dir sagen, dieses Kind, dein Kind ist beim Herrn Jesus. Und du wirst die Ewigkeit nachholen können, was du hier versäumst. Das hat diesem Mann eine Kraft gegeben. Und das dürfen wir auch wissen. Die Zeit, die wir jetzt mit unseren Geliebten nicht mehr verbringen können, holen wir auf in der Ewigkeit. Auf einer ganz anderen Dimension. Noch viel schöner. Vielleicht hast du dir manchmal gewünscht, oh, ich hätte diesen Menschen noch so viel gerne gesagt. Bruder, Schwester, wenn dieser geliebte Mensch beim Herrn Jesus ist, dann hast du die ganze Ewigkeit Zeit, dich mit ihm zu unterhalten. Nimm das mit. Wem können wir das verdanken? Jesus. Wir könnten eigentlich einen Luftsprung machen, ich kann das leider nicht, aber ja, es ist so. Das Wirkliche ist unsichtbar und ewig. Im 2. Korinther 4, Vers 18, da steht, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Diese ewige Herrlichkeit. Mach das doch mal das nächste Mal, wenn du so traurig bist. Denn geh raus, spazieren und guck in den Himmel und sag, Herr Jesus, du wirst bald wiederkommen. Du wirst in den Wolken wiederkommen. Da oben ist meine Heimat. Da oben sind meine geliebten Menschen, die mir vorangegangen sind. Wir werden uns bald wiedersehen. Manchmal, wenn ich durch den Koblenzer See gehe, dann mache ich das so in dieser Form. Die Leute denken bestimmt manchmal, dass ich nicht ganz funktioniere. Aber ich gehe manchmal durch da oben und dann mache ich das wirklich so. Wir sehen uns wieder. Jesus, grüßt Sie mal alle ganz lieb von mir. Wir werden uns wiedersehen. Das Beste, was du machen kannst, dass du in den Himmel schaust und sagst, da bist du da oben, nicht da auf diesem Friedhof. Das machen wir für unsere Menschen. Das wollen wir schön machen, das ist auch gut so. Aber wir schauen nach oben. Da oben seid ihr. Ihr singt schon dann fleißig da oben. Wir kommen bald nach. Bis später. Ja? Das ist der Blick in das Unsichtbare. Das ist unsere ewige Heimat. Dann noch etwas. Wir werden ein neues, ewiges Haus, einen neuen Körper erhalten. Im 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 1 bis 9 steht, wir wissen ja, wenn unser irdisches Haus, unser Körper einmal wie ein Zelt abgebrochen wird, erhalten wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschen gebautes, ewiges Haus im Himmel. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen himmlischen Leib anzuziehen wie ein Kleid. So werden wir nicht bekleidet dastehen, wenn wir den irdischen Körper ablegen müssen. Aber solange wir in diesem Zelt hier leben, sind wir bedrückt, denn wir möchten ja nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, damit das Sterbliche vom Leben verschlungen wird. Darauf hat Gott uns vorbereitet und als Garantie dafür schon seinen Geist gegeben. Deshalb sind wir voller Zuversicht, auch wenn wir wissen, dass wir in diesem Körper noch nicht beim Herrn zu Hause sind. Wir leben ja im Glauben und noch nicht im Schauen, aber wir rechnen fest damit und ziehen es vor, fern von diesem Leib ganz beim Herrn zu Hause zu sein. Deshalb ist es eine Ehre für uns, ihm zu gefallen, ganz gleich, ob wir noch in der Fremde sind oder schon bei ihm zu Hause. Das wird eines Tages so sein. Paulus hatte diese Sehnsucht, entkleidet zu werden, möchte ich auch. Am liebsten das Coolste wäre, wie du so sagen darfst, Jesus kommt wieder und nimmt uns alle mit, oder? Dass wir den Tod nicht mehr schmecken müssen, das wäre doch große Klasse, oder? Stell dir mal vor, der kommt in einer halben Stunde wieder. Vorher essen wir noch schnell und dann kommt er wieder, ja? Das wär's doch, oder? Ich bete oft und sage, Herr Jesus, mein größter Wunsch, darf ich dir ihn sagen, hol uns alle auf einmal bei der Entrückung nach Hause. Dass keiner mehr von uns geht, sondern du kommst einfach wieder und holst uns alle nach Hause. Ich darf dir meinen Wunsch sagen. Ich glaube, Gott hört Humor und sagt, der ist schon ein bisschen verrückt, ist er schon, aber ich finde das ja klasse, dass er einen Gedanken hier hat. Wir dürfen so beten. Wir dürfen ihnen alles sagen. Freust du dich auf deinen neuen Körper? Ich auch. Vielleicht kann ich da einen Flickflack machen. Garantiert habe ich dann nicht mehr diese Probleme in den Beinen und so. Und du auch nicht mehr, dein Zucker und dein Herzprobleme und Kreislauf und Blutdruck. Und alles, was du hast, ist alles Vergangenheit. Ich freue mich darauf. Ich freue mich weg darauf. Was muss das für ein Gefühl sein, ein Körper zu sein, der nie mehr zerstörbar ist? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Was muss das sein? Herrlich einfach nur. Momentan sehen wir eher so aus und dann werden wir ein schöner Schmetterling hier. Noch etwas. Wir werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Im 2. Korinther 15 steht, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder es sei böse. Was erwartet dich am Gottesrichterstuhl? Der Richterstuhl Christi ist nicht der Thron Gottes in Offenbarung 21, der große weiße Thron. Der ist nur für verlorene Menschen. Da kommen alle hin, die verloren gehen. Aber jeder Christ, jeder wiedergeborene Christ, der wird reingehen vor dem Richterstuhl Christi. Da geht es nicht darum, dass wir verloren gehen, sondern da wird Frucht gerechnet, was du gewirkt hast, wie Jesus durch dich handeln konnte. Manche werden viel Frucht bringen und manche wenig. Und ich möchte ganz viel bringen. Ich habe manchmal gesagt, Herr Jesus, ich möchte vor deinem Thron erscheinen mit einer Lieferkette von LKWs der Frucht. Nicht, weil ich da glänzen will, weil du es wert bist. Weißt du, wenn wir Jesus über alles lieben, dann möchten wir ihn doch gönnen, dass er das größte Geschenk bringt. Und der Herr freut sich am meisten, wenn er die Ehre bekommt. Und deswegen wollen wir in der Heiligung leben. Nicht, oh, ich darf nicht mehr als Christ das und das. Wenn du so denkst, lass es. Sondern ich finde es nicht mehr. Herr, ich habe dich viel zu lieb. Ich möchte, dass du durch mich zum Zug kommst. Und wenn ich einmal mein erbärmliches Leben vor dir ausbreiten darf, dass ich denn zumindest sehe, ich durfte Frucht bringen für dich. Und die Kronen, die ich nehme, die werde ich alle nehmen, küssen und auf seine Füße legen. Und werde ihn anbeten. Wir sagen, es ist alles dein Verdienst, alles deins. Und dann möchte ich in seine Augen schauen. Und ich möchte in seine Augen schauen, ohne dass ich bereue. Ich möchte nicht in seine Augen schauen, und er guckt mich an und ich merke, ach, ich Idiot, warum habe ich nur so ein laues Leben gelebt? Jetzt ist alles verpuffert. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich hoffe, du auch nicht. Du kannst hier entscheiden, wie dein Urteil vor dem Richterstuhl Christi ist. Gibst du dich den Herrn völlig hin, wird es gut ausgehen. Bist du so wie durch der Schächers Gnade so gerade errettet? Nee, so möchte ich nicht in den Himmel. Ich nicht. Ist auch nicht demütig. Eine Glaubensschwester hat mir gesagt, oh, lieber Bruder, ich möchte im Himmel in der äußersten Kammer irgendwo sein. Ich sage, ja, nee, ich nicht. Ich möchte direkt neben dem Herrn Jesus sein und nicht in so einer Kammer da hinten. Es hört sich zwar fromm an, das ist aber nur dummes Gerede. Das hat nichts mit Demut zu tun. Das hat etwas zu tun, dass ein Mensch noch nicht verstanden hat, dass er ein Leben zur Ehre Gottes führen soll. Also ich möchte nicht in der Kammer da irgendwo sein. Noch etwas. Jesus wurde für uns auferweckt. Im 2. Korinther 5, Vers 15 steht, und für alle ist er gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Also Jesus ist nicht nur für uns gestorben, sondern er ist für uns auferstanden, damit wir im wahrsten Sinne des Wortes wieder eine Herzfrequenz mit Gottes Herzschlag bekommen. Wir sind geistlich tot ohne Jesus. Und wenn Jesus in unserem Leben kommt und die Auferweckung, dann pulsiert in uns das göttliche Leben und das Herz fängt wieder an zu schlagen. Für wem? Für Gott. Und das möchte ich. Manche Christen haben Herzrhythmusstörungen, nicht organisch, sondern geistlich. Dein Herz muss wieder schlagen für ihn. Volle Pulle. So ein halbes Herz, das macht doch gar keinen Sinn, oder? Halb die Welt, halb Jesus und so, das vergiss es. Dafür ist Jesus nicht ans Kreuz gegangen und hat sein Leben gegeben. Ganz, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Gabriel hat immer gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Was für ein weiser Spruch. Genau. Ich hoffe nicht, dass du ein halber Christ sein willst, sondern ein ganzer. Oh, dieser Tag muss gewaltig sein. Wir sollen eines Tages als reine Frau vor Christus stehen. In 2. Korinther 11, 2 steht, denn ich wache über euch mit Gottes Eifersucht. Ich habe euch einen einzigen Mann verlobt, nämlich Christus. Und ihm will ich euch als unberührte Braut zuführen, als rein. Dass wir nicht schmutzig da oben ankommen, sondern rein. Hochzeits. Das wird eines Tages kommen. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Hast du schon mal Menschen gesehen, die heiraten, kirchlich heiraten und so, und die kommen da so an in schmuddeligen Joggenanzug, Schuhe kaputt, Haare zerzaust, 5 Tage nicht rasiert, die Frau 9 Tage die Haare nicht gewaschen. So, habt ihr schon mal so eine Heirat gesehen? Ich noch nicht. Ihr lacht jetzt, ne? Manche Christen gehen so in die Ewigkeit. Schmutzig, runtergekommen, verkommen, stinken von der Sünde. Möchtest du so erscheinen vor dem Herrn? Ich nicht. Wir sollen uns schön machen, oder? Sieht alle schön aus, ihr habt euch alle rausgemacht. Hier manche haben sich richtig rausgeputzt und die Frauen schminken sich denn. Männer sollen das nicht machen, bitte nicht. Aber versteht ihr, das ist so schön. Und so möchten wir uns doch für den Herrn schön machen, oder? Was heißt denn schön sein für Gott? Das bedeutet, demütig zu sein. Ein Leben zu führen, das Jesus ehrt. Gerne und intensiv in der Bibel zu lesen, zu beten, nicht als Pflicht, aus Liebe zu ihm. Wenn du deine Bibel liest als Pflichtprogramm, dann lass es, lies die Bildzeitung. Wenn du deine Bibel aufschlägst, dann schenkt Gott dir ein Stück Einblick in sein Herz. Und wenn dich das nicht neugierig macht, dann musst du dir die Frage stellen, ob du wirklich ein Kind Gottes bist. Wenn du die Bibel aufschlägst, dann redet Gott zu dir. Oder? Kann man eigentlich genügend hier drin lesen? Nie, oder? Ich bin seit 1989, darf ich Christ sein. Und ich habe schon manches Mal die Bibel durchgelesen. Und je mehr ich das tue, desto mehr merke ich, dass ich noch so viel nötig habe. Das Bibellesen ist so, je mehr du liest, desto hungriger wirst du. Und du liest eine Stelle nochmal, 5-mal, 10-mal, 12-mal, du kannst sie 100-mal lesen und sie wird dir beim 101. Mal wieder was sagen. Warum? Weil sie Gottes Wort ist. Es gibt ein Paradies. Im 2. Korinther Kapitel 12, die Verse 1 bis 7 steht, ich muss mich noch weiter rühmen. Zwar weiß ich, dass es niemandem nützt, trotzdem will ich auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Hier spricht Paulus. Ich kenne jemand, damit meint er sich selbst, aber er ist so demütig, dass er sich selbst nicht nennt. Ich kenne jemand, der in enger Verbindung mit Christus lebt und vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel versetzt wurde. In der jüdischen Sprache ist der dritte Himmel das Paradies. Ich weiß allerdings nicht, ob das körperlich oder im Geist geschah. Das weiß allein Gott. Jedenfalls weiß ich von dem Betreffenden, wie gesagt, nur Gott weiß, ob es körperlich oder im Geist geschah, dass er bis ins Paradies entrückt wurde und dort unsagbare Worte hörte, die ein Mensch nicht aussprechen darf. Übrigens ist das ein Beleg dafür, dass man nach dem Tod im Paradies redet, nicht wie es die 7-Tags-Adventisten mit einer Ehrlehre haben, dass dort ein Totenschlaf ist oder ein Seelenschlaf, den lehrt die Bibel nicht, an keiner Stelle. Es gibt keinen Seelenschlaf. Der Schächer am Kreuz, Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Paulus war da. Und was hat Paulus gehört? Worte, Reden. Da ist was. Ja? Also nicht schlafen und nichts los. Auch unsere Toten, die sind nicht in einen Seelenschlaf. Die haben jetzt schon Gemeinschaft mit dem Heiland Jesus Christus. Ja? Ich habe das schon mal ausgelegt, muss ich hier nicht wiederholen. Für den will ich mich rühmen. Im Blick auf mich aber rühme ich nur meine Schwachheit. Wenn ich mich aber doch rühmen sollte, hätte ich zwar nicht den Verstand verloren, denn ich würde ja die Wahrheit sagen. Ich verzichte aber darauf, denn jeder soll mich nur nach dem beurteilen, was er an mir sieht oder aus meinem Mund hört. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarung gehabt, damit ich mir aber darauf nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt, ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich mich nicht überhebe. Dieses Paradies. Paulus war dort in einer Entrückung, ja. Er kann das gar nicht beschreiben, ja. Das war eine Gnade des Herrn, einen Einblick zu haben. Und er sagt, Paulus, das war einer der größten Menschen, was Schriftkenntnis angeht und was Sprache angeht. Und wisst ihr, was dieser Mann sagt? Ich habe Worte gehört, die kein Mensch reden darf. Paulus hat sich als unfähig bezeichnet, das wiederzugeben. Ja, wenn Paulus, dieser größte Rhetoriker und ein Mann von der Schrift, ein Mann der Schrift, auch von der Linguistik, ein unfassbarer Mann, ein Becky, kommt wahrscheinlich keiner mit. Er sagt, mir steht es nicht zu. Muss das schon herrlich sein, oder? Dieses Paradies. Und das Letzte. Jesus Christus lebt aus Gottes Kraft. Im 2. Korinther 13, 4 steht, er wurde zwar in Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. So sind auch wir mit Christus schwach, werden euch gegenüber aber mit ihm aus Gottes Kraft leben. Auf woraus leben wir? Aus der Kraft des Herrn. Aus dieser Auferstehungskraft, die alles überwindet. Ich habe Menschen oft begleitet bis in den Tod. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, war, wenn diese Sekunde eingetreten ist, wo der Übergang stattfindet, dann hat Gott diesen Menschen eine Kraft gegeben. Das ist unfassbar. Da war oft eine Atmosphäre, die kann man nicht beschreiben. Ich habe manches erlebt am Sterbebetten. Und das Schönste, was ich immer wieder erleben durfte bei all den Gläubigen, die ich begleiten durfte bis zum letzten Abendzug, war, dass sie losgelassen haben. Die wollten nach Hause. Die wollten nicht mehr bei uns sein. Die wollten dann gehen. Eines Tages wird auch dein letzter Tag kommen. Und dann ist die wichtigste Frage, hast du Frieden mit Gott? Ist Jesus wirklich der Herr deines Lebens? Nicht nur der Heiland. Nicht, dass du sagst, ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben und ich habe meine Sünden bekannt und dabei bleibt es. Das ist nur der Anfang. Jesus will und muss der Herr deines Lebens sein. Er der Chef, der alles zu sagen hat. Das ist das Geheimnis für ein glückliches Christsein. Wisst ihr, warum die meisten Christen so unglücklich leben? Weil sie sich nie ganz dem Herrn Jesus hingeben. Willst du glücklich sein im Herrn Jesus? Möchtest du voller Kraft des Heiligen Geistes ein Leben führen? Brauchst du dir keine großen Bücher zu lesen. Kann ich dir sagen in einem Satz? Gib dich ganz in allen Bereichen deines Lebens Jesus hin. Und dann wirst du Vollmacht haben. Der Herr verhelfe uns dabei. Gott segne uns. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten und dann übergebe ich an die Moderation. Ich darf noch mal ganz kurz hier was machen. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du deinen Sohn aus den Toten herausgeholt hast. Was muss das in deinem Herzen getan haben, als du sehen musstest, wie dein Sohn elendig stirbt am Kreuz? Aber was für ein Triumph muss das gewesen sein, als du ihn von den Toten auferweckt hast. Und wir werden dir die Ewigkeit nicht dafür genügend danken, Herr Jesus, geliebter Herr, dass du den Tod überwunden hast. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass viele unserer geliebten Menschen, die auch dich geliebt haben, jetzt bei dir sind. Und wir gönnen ihnen diese Nähe. Und du wirst bald wiederkommen. Und dann wird dieses große Wiedersehen stattfinden. Schenk, dass in diesem Raum niemand drinne ist, der eines Tages seine Augen in der Hölle aufmacht. Schenk, dass jeder in diesem Raum ein Leben führt, das dich ehrt, Herr Jesus. Und fang bei mir dabei an.